AIC-Land hat nun bereits zweimal über Entwicklungen bezüglich der internationalen Drogenpolitik berichtet. Nachdem wir letztes Mal über Uruguay und dessen Bestreben, Cannabis zu legalisieren, berichteten, schauen wir heute nach Europa, wiederum zusammen mit dem freien Journalisten und Politikwissenschaftler Thorsten Mense. Also kommt doch mit auf eine kleine Tour der Drogen, die ich zusammen mit Thorsten durch Europa unternommen habe, um zu sehen, Drogenpolitik auf diesem Kontinent, quo vadis? Thorsten, gibt es eigentlich so etwas wie eine einheitliche europäische Drogenpolitik?
Also soweit ich informiert bin, gibt es halt keine bindenden Gesetze sozusagen, weil das ja immer noch nationalstaatlich geregelt ist. Dass es sozusagen Schriften gibt, wo gewisse Regelungen empfohlen werden, das auf jeden Fall, wo aber ja dann allein schon die Niederlande halt dagegen steht. Und von dem, wie das mir vorkommt, ist das eher so, dass man das so ein bisschen akzeptiert, dass es da keine einheitliche Linie gibt, weil man da jetzt auch nicht irgendeinen Riesenfass aufmachen möchte und es natürlich ein Eingriff in die nationalstaatliche Souveränität der Staaten wäre. Aber dass es jedes Mal, wenn es irgendwo so eine Liberalisierung gibt, doch in gewissen Kreisen einen Aufschrei gibt, ohne Frage. Also das war auch, als das in Tschechien eben 2010 liberalisiert wurde, dann gab es da auch ganz viele kritische Stimmen und das könnte man nicht machen. Und da ist dann ja auch nicht nur die EU, sondern tatsächlich auch die UNO immer ganz vorne mit dabei.
15 Gramm Marihuana, 2 Gramm Crystal oder 1 Gramm Kokain. Der Besitz dieser Kleinstmengen zum Eigenbedarf ist in Tschechien bisher straffrei. 2010 formulierte die Regierung damit eines der liberalsten Drogengesetze in Europa. Das finden nicht alle gut.
Ich habe mich nochmal so ein bisschen informiert und es gab tatsächlich im Februar, unser Innenminister zusammen mit dem bayerischen Innenminister nach Tschechien gereist und haben sich über die Drogenpolitik unterhalten.
Wie Anfang August 2013 nun bekannt wurde, kippte das tschechische Verfassungsgericht in Brünn die bestehenden Regelungen. Die Definition der Höhe des erlaubten Drogenbesitzes muss ab sofort wieder von den Gerichten im Einzelfall festgelegt werden, so urteilte die höchste juristische Instanz des Landes. Mit einem Wandel der generellen liberalen Praxis in Tschechien ist aufgrund dieses Urteils jedoch nicht zu rechnen. Dies wiederum wird die europäischen Nachbarn, sprich Österreich und Bayern, alles andere als freuen.
Ich habe auch ein Interview mit dem bayerischen Innenminister gefunden, wo der hatte wohl auch mal angekündigt, ob er nicht Tschechien verklagt vor der EU, weil die mit ihrer liberalen Drogenpolitik nicht im Einklang stehen mit den anderen europäischen Staaten und so. Also das ist tatsächlich keine Verschwörungstheorie, sondern ganz offensichtlich, dass die da Druck machen.
Doch es gibt ein europäisches Land, in dem schon viel länger eine liberale Praxis bezüglich der Drogenpolitik ausgeübt wird. Weitgehend ignoriert von der europäischen Öffentlichkeit läuft nämlich in Portugal seit 10 Jahren ein denkwürdiges drogenpolitisches Experiment. Seit 2001 stehen der Erwerb und Gebrauch jedweder Droge zum persönlichen Vergnügen oder der Ruinierung der Persönlichkeit nicht mehr unter Strafe.
Es ist entkriminalisiert, nicht legalisiert. Also es gibt da weiterhin in Portugal jetzt keine Läden, wo man sich die Drogen kaufen kann. Aber es ist eben der Besitz an Eigenbedarfsmengen, die Eigenbedarfsmengen bestimmt nach dem Konsum für 10 Tage, sagen auch selber, dass das relativ willkürliche Grenzen sind, aber irgendwo muss man halt die Grenze ziehen. Und das heißt, dass die aber tatsächlich, also machen auch keine Unterscheidung zwischen weichen und harten Drogen, sondern haben gesagt, das ist ungefähr der Eigenbedarfsmenge für 10 Tage und die sind straffrei und werden als trotzdem weiterhin als Ordnungswidrigkeit gewertet. Heißt, man kann auch Geldstrafen oder Sozialstunden aufgebrummt bekommen. Das passiert aber in den meisten Fällen nicht. Was passiert in der Regel ist, dass die zu so einer Beratung gehen müssen. Und da soll dann einfach festgestellt, oder also im Grunde ist es eine Beratung für die Person, um zu gucken, hat die ein problematisches Suchtverhalten, sollte man ihr eine Therapie empfehlen, aber das ist sozusagen keine Sanktion in dem Sinne, sondern einfach nur, okay, da ist jemand mit Drogen, ist vor allen Dingen dann bei harten Drogen erwischt worden, gucken wir mal, ob dieser Mensch Hilfe braucht, das ist so der Ansatz dahinter.
Hilfe, dieses politische Ansinnen hört man selten, wenn man die Zwecke der repressiven Politiken anderer Länder ausleuchtet. Als Portugal sein Experiment startete, warnten viele Stimmen davor, dass das Land zum Mekka des unkontrollierten Rausches werden würde. Sodom und Gomorra der Ekstase mit einer unübersehbaren Anzahl an Opfern. Das war die Vision. Oder sagt man eher Horrorvision? Doch die Realität, wie Thorsten zu berichten weiß, sieht heute anders aus.
Dass die Anzahl von zum Beispiel Heroinsüchtigen, die in Therapie sind, hat sich verdoppelt. Mhm. Also heißt, das scheint anzuschlagen. Die HIV-Raten sind unglaublich gesunken und ebenso die Anzahl der Drogentoten ist unglaublich rückläufig.
Und auch die Anzahl der Drogenkonsumenten ist jetzt nicht massenhaft angestiegen, wie das bei uns immer dann als Argument angeführt wird.
Ja, nee, also im Gegenteil, es ist sozusagen bei der Altersgruppe von Schülern und Schülerinnen ist der Konsum gesunken. Bei erwachsenen Menschen ist der Konsum leicht angestiegen. Wenn man das aber wiederum vergleicht mit anderen europäischen Ländern, der steigt überall im Moment an.
Ja.
So. Und wenn man dann noch die Statistiken, die ja auch, also es gibt jetzt nicht in jedem Land Statistiken dazu, die man dann gut vergleichen könnte, aber von den Studien, die es gibt, ist Portugal also tatsächlich, ich würde mal sagen, sehr entspannt, was das Drogenproblem angeht, seitdem sie diese Entkriminalisierung eingeführt haben. Und es hat eben auch nicht, und das auch vielleicht noch kurz in Bezug auf Tschechien, es hat in keinster Weise irgendeine Art von Drogentourismus begonnen in diese Länder. Also das ist ja auch oft, was dann von anderen Ländern als so Horrorszenario gemalt wird. Jetzt fahren unsere Jugendlichen nach Portugal und Tschechien und kaufen sich da die Drogen ein. Da sagt selbst der Zoll, das passiert nicht.
Im Gegensatz zu Tschechien haben die Portugiesen aufgeschlossenere Nachbarn. Nicht zwingend, was die politisch Herrschenden angeht, wohl aber, was die Aktivitäten sozialer Bewegungen zur Reformierung der Cannabispolitik Spaniens angeht. Do it yourself, von unten nach oben, so ließe sich vielleicht beschreiben, was dort derzeit seit einigen Jahren immer stärker voranschreitet und nach vorne geht. Die als gemeinnützig eingetragenen Vereine sozialer Cannabis-Clubs schießen wie Pilze aus dem Boden. Was genau ist denn darunter zu verstehen unter einem Social Cannabis Club und was passiert in Spanien?
Und was die machen, ist eben, sie gründen so einen Club. Sagen, wir sind zum Beispiel 50 Leute. Heißt, wir dürfen 50 Gramm am Tag haben. Das wird auf einen Monat hochgerechnet. Dann gibt es eine Person, die eben das selber anbaut, aber auch nur genau in der Menge, dass es immer sozusagen vollziehbar ist, dass das nicht die Eigenbedarfsmenge überschreitet. Dann mieten die sich irgendwo einen kleinen Laden, wo dann die Mitglieder eben sich ihr Gras kaufen können. Das hat halt unglaubliche Ausmaße angenommen. Genaue Zahlen gibt es dazu nicht. Also so die aktuellsten Zahlen, die ich kenne, ist, es wird jetzt langsam auf die 1000 Clubs in ganz Spanien zugehen. Es gibt allein in Katalonien in der Region gibt es mittlerweile 300 angemeldete Clubs. Ich weiß, dass es einen in Barcelona gibt, der über 10.000 Mitglieder hat. Dann kann man sich auch vorstellen, was für Mengen da sowohl angebaut als auch vertrieben werden. Also da ist sozusagen schon auch eine politische Motivation dahinter, dass man im Rahmen der bestehenden Gesetze sich bewegt und versucht, eben diese Realität, die ja längst da ist, dass die Menschen irgendwie kiffen und dass das eine weit verbreitete Konsum ist, dass man den auch offen angeht und nicht versteckt und dazu, und das ist sozusagen die große Idee, die dahinter steckt, irgendwann die Politik auch zum Handeln zwingt. Die Politik weiß gerade nicht so wirklich, wie sie damit umgehen soll, finden das definitiv nicht gut. Also es gibt dann auch manchmal vor Clubs irgendwie, dass die Leute kontrolliert werden, die da rauskommen und dann wird denen Ärger gemacht. Die sind aber bisher, haben die Gerichte dann in einigen Fällen tatsächlich danach gesagt, nee, aber da gibt es irgendwie keine Handhabe, die Leute anzuzeigen, weil im Grunde haben wir dann nur 500 Leute, die tatsächlich einfach eine Eigenbedarfsmenge haben, die sich als ein Freundeskreis in einem gemeinnützigen Verein zusammengeschlossen haben. Und deswegen ist es diesen Clubs unglaublich wichtig. Also die führen, ich habe die selber schon besucht, die haben sind unglaublich bürokratisch organisiert und machen, also man muss tatsächlich auch irgendwie seinen Ausweis hinlegen und alles Mögliche und führen genau Buch, wer wie viel wann gekauft hat und dass niemand irgendwie über diese Eigenbedarfsmenge kommt. Und gerade dadurch nehmen sie halt der Justiz oder der Polizei oder der Politik, die etwas dagegen unternehmen möchte, so ein bisschen die Handlungsmöglichkeiten weg.
Und was wäre unsere kleine Tour de Drogen, wenn wir nicht abschließend einen Blick auf das Pionierland progressiver Drogenpolitik in Europa werfen würden? Die Niederlande. So wurde viel darüber gemunkelt, dass man nur noch als Niederländer kiffen dürfe derzeit in Holland. Ein sogenannter Kifferpass sollte eingeführt werden und die Politik des freien Konsums, für das Holland weltweit bekannt ist, ein Ende finden. Nachdem 3 Gemeinden im März 2012 diese Regelungen umsetzten, sollte Anfang 2013 eigentlich das ganze Land folgen. Wie sieht die Lage nun also aus bei unseren holländischen Nachbarn, Thorsten?
Es ist nicht so, dass nur Holländer kaufen können. Beziehungsweise ist es so, dass die alte Regierung, die ja eine eher konservative Regierung war, hatte dieses Gesetz erlassen, dass Coffeeshops nur noch für, also zumindest Leute, die in Holland wohnhaft sind, zugänglich sind. Dann wurde das auch kurzfristig umgesetzt und dann gab es aber so eine kleine Rebellion der Bürgermeister, die tatsächlich gesagt haben, nee, da machen sie nicht mit. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das vor allen Dingen auch wirtschaftliche Gründe hatte, das weiß ich aber tatsächlich nicht. Und haben dann innerhalb kürzester Zeit einfach entschieden, nee, dieses Gesetz befolgen wir nicht. Und haben tatsächlich, also ich habe, das ist gar nicht lange her, mit einem Coffeeshop-Besitzer in Holland gesprochen und der hat mir dieses eben erzählt, dass es irgendwie dieses Gesetz gab und dann mussten sie sich erstmal dran halten und dann ist ein paar Tage oder vielleicht 2 Wochen später wurden sie per Fax von der Stadtverwaltung informiert, dass dieses Gesetz nicht durchgesetzt wird in ihrer Stadt und sie doch gerne wieder auch an Nicht-Holländer Gras verkaufen dürfen. Und der aktuelle Stand ist jetzt tatsächlich, es gab ja einen Regierungswechsel in Holland, die wollen dieses Gesetz rückgängig machen, haben das aber einfach noch nicht gemacht, also weil das halt so ein, ne, so ein langer Prozess ist, haben aber ganz klar gesagt, dass sie nicht dahinter stehen. Und jetzt ist es also gerade so, dass das die Gemeinden eigentlich selber entscheiden und es gibt ein paar Städte in Holland, die sich tatsächlich daran halten, an das Gesetz, was offiziell noch in Kraft ist. Also ich weiß, dass zum Beispiel Maastricht so ist, dass die, dass es ihnen nicht mehr erlaubt ist, an Leute aus anderen Ländern zu verkaufen. Aber in 3/4 der Städte, Gemeinden oder irgendwie sowas, 2/3, 3/4, ist das komplett kein Problem.